Ja, willkommen bei Liedkultur Nummer 41. Ich sitze hier ausnahmsweise in Wolfsburg. Wo sitze ich hier in Wolfsburg? Werden wir gleich erklären. Aber ich sitze hier mit Christian Cordes. Ja, hallo Christian.
Hallo Martin.
Ja. Wo sind wir hier?
Wir sind hier im Schiller 40 Coworking Space der Stadt Wolfsburg, direkt in der Schillerstraße im Herzen von Wolfsburgs Innenstadt.
Aha, ja, schöne Ecken hier, ja. so heißt ein anderer Podcast, der sozusagen ganz nah dabei ist. Nein, nicht ganz nah dabei, die sind ja in Hannover unterwegs. Aber wir sind halt irgendwie kurz vor Hannover. Ja, was führt mich her? Es führt mich hierher, dass der Christian beteiligt ist an der Organisation von Podstock. Was Podstock ist, werden wir dann auch erklären. Aber zunächst mal, denke ich, sollte Christian sich mal kurz vorstellen. Was machst du denn so? Oder was hast du mit diesem Coworking Space zu tun? Und was hast du mit Podstock zu tun? Was werden wir gleich noch erklären werden?
Ja, also ich bin praktisch der Leiter hier dieses Coworking Spaces. Besonderheit ist, dass wir bundesweit der einzige Coworking Space sind, der kommunal gefördert wird. Das heißt, wir sind Teil der öffentlichen Kulturverwaltung der Stadt Wolfsburg, also praktisch wie eine Galerie oder eine Musikschule sind wir genauso eine Kultureinrichtung der Stadt, die praktisch von den Bürgern und Interessenten genutzt werden kann. Ein bisschen Besonderheit bei unserem Coworking Space ist, dass wir den Schwerpunkt gelegt haben auf Menschen, die hier einen Arbeitsplatz finden aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, also aus den klassischen Bereichen Design, Fotografie, Videoproduktion, Webdesign und ähnliches. Das ist so der eine Teil. Und der zweite Teil, den wir machen, ist praktisch digitale Kultur. Das heißt, wir machen, und da schließt sich dann auch die Brücke zu Podstock, wir machen unheimlich viel Formate, die das Thema digital, Menschen, Kommunikation und Gesellschaft in einem Kontext stellen. Wie zum Beispiel Workshops zum 3D-Drucken. Wir machen PowerPoint-Karaoke. Wir machen aber auch eine Smartphone-Schule. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen, wo Leute halt mit Digitaltechnik, aber auch digitalen Kommunikationsmedien in Kontakt kommen können.
Mhm. Ja, das klingt ja alles sehr, sehr spannend. Und wie kommt die Stadt Wolfsburg darauf, sowas zu machen? Du hast ja selber gesagt, dass das was ganz Besonderes ist.
Es hat sich eigentlich 2011 so ein bisschen entwickelt, dass man gesagt hat, die Stadt hat sich einen Kulturentwicklungsplan gegeben, wo man das kulturpolitische Handeln nochmal drin beschrieben hat. Und unter anderem war halt auch das Thema Off-Räume, das Thema andere Räume für Kultur- und Kreativschaffende, und da lag es halt auch nah, sich mal mit dem Thema Coworking zu beschäftigen. Und dann gab es eine Projektgruppe, die sich gebildet hat aus Interessenten, die praktisch bestehen aus der Stadtverwaltung, der Wolfsburg AG, das ist die städtische und also 50% Stadt und 50% Volkswagen, die Wirtschaftsförderung der Stadt oder der Region besser gesagt, und die Neuland, das ist die städtische Wohnbaugesellschaft. Die drei haben zusammen gesagt, lasst uns mal überlegen, wie kriegen wir so ein Projekt Coworking auch in einer Stadt wie Wolfsburg. Er etabliert die ja tendenziell auch sehr viel mit dem Volkswagen-Konzern und eher mit der Automobilindustrie verwachsen ist. Wie kann man auch ein adäquates Angebot im Herzen der Stadt realisieren für Kultur, für Kreativschaffende und für Leute, die einfach mit digitalen Medien gerne arbeiten. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und haben dann im Frühjahr 2012 die Immobilie beziehen können, das Ganze einrichten können und sind an den Start gegangen.
Ja, naja, da gibt es ja schon sozusagen eine kleine Tradition. Ihr seid ja schon ein bisschen am Start.
Genau, und dieses Jahr haben wir die Deutschlandkonferenz Coworking ausgerichtet und hier in Wolfsburg auch zu Gast gehabt. Und da schloss sich die Brücke zu Branko, der ja auch Podcaster ist und auf der anderen Seite auch den Coworking Space Wechselwirken in Paderborn managt und leitet und macht. Und wir haben dann festgestellt, Wolfsburg hat ja eine ganz gute Infrastruktur, was Möglichkeiten, technische Ausstattung und auch Veranstaltungsorte angeht. Und haben dann einfach mal auf der Cowork 2014, auf der Coworking-Konferenz, die Idee geboren, mal so ein Podcast-Festival zu machen, auch mit Sven Menke zusammen, das ist der dritte im Orga-Team, die sich aus dem OWL-Podcast-Cluster kennen, wo wir dann gesagt haben, ja, lass uns doch einfach mal was versuchen. Und dann lag es mal nahe, dass ich den Auftrag hatte, gibt es denn auch irgendwas in Wolfsburg? Und ich habe dann einen wunderschönen Zeltplatz gefunden, oder es gibt besser gesagt zwei Zeltplätze. Der eine war nur leider schon besetzt, weil dort das Drupal-Bundescamp parallel stattfindet, was wir auch nicht wussten vorher, dass es das überhaupt in Wolfsburg gibt. Und so, dass wir dann praktisch auf den etwas außerhalb liegenden Campingplatz ausgewichen sind, der aber natürlich sehr viel Highlights bietet und die für Podstock optimal für uns sind.
Mhm. Also, was ist Podstock? Also, irgendwie haben es die Leute jetzt wahrscheinlich schon rausgehört.
Es geht um Podcasten, ganz klar. Es geht um, ja, Branko hat es so ein bisschen beschrieben, es sind eigentlich diese zwei, dieses Kunstwort besteht aus den zwei Begriffen Pod wie Podcasting und Stock wie Woodstock, wobei wir nicht hoffen, dass wir irgendwie im Schlamm ersaufen oder ertrinken müssen. Aber es geht halt so ein bisschen um, sag ich mal, das Zusammensein, das Feiern und vielleicht auch ein bisschen klassisches Campen. Aber natürlich auch das große Thema Podcast und da wirklich aus der Breite von Menschen, die Podcasts selber produzieren, aber auch natürlich Hörer und Konsumenten, die Podcasts hören, sind einfach eingeladen, Ende August ein Wochenende zusammenzukommen und ja, sich auszutauschen, gemeinsam was zu produzieren, Tipps und Tricks weiterzugeben, Workshops zu Aufnahmetechnik etc. pp. Also ein bunt gefülltes Programm.
Klingt gut. Und also das letzte Augustwochenende, hast du die Daten gerade im Kopf?
29. bis 31. August in Almke. Das ist ein Stadtteil von Wolfsburg und dort im Ortsteil Almke oder im Stadtteil Almke findet das Podstock statt.
Aha, es gibt aber auch eine Webseite. Ne?
Podstock.de, genau. Da kann man auch sich anmelden, alle Infos. Es gibt die Möglichkeit, im Zelt oder auch in einem Gebäude zu übernachten. Dort sieht man auch die Lagekarte und auch den Link zum Zeltplatz des Stadtjugendrings, wo wir halt drauf übernachten. Wir haben ein Freibad, was wir mit nutzen können, kostenfrei. Wir haben ein Baumhaus, einen Hochseilgarten, alles.
Genau, das Freibad wollen wir ja im Vorspann zu Gehör bringen. Also das haben jetzt die Podcast-Hörer dann schon gehört. Ja, das klingt wirklich sehr spannend, wenn das Wetter natürlich mitspielt, aber die Veranstaltungen finden auch irgendwo in einem Zelt statt oder so, dass wenn es regnet, man trotzdem.
Wir haben so ein richtiges Seminarhaus, nennt sich das dran, wo wir praktisch richtig aus Stein gemauerte Workshop-Räume haben und auch Schlafräume, sodass wir da relativ flexibel sind, haben aber halt auch die Möglichkeit, wer das klassische Camp-Feeling haben möchte, halt auch draußen zu campen. Das ist überhaupt gar kein Problem, je nachdem, wie man es haben möchte.
Mhm. Ja, also ich finde es ja auch besonders gut, dass das Ganze ja nicht direkt in Berlin stattfindet, weil man immer so ein bisschen Eindruck hat, die Podcast-Szene ist irgendwie so Berlin-zentriert und da gibt es ja auch viele, die sagen, ach nö, nicht immer wieder Berlin und im Sommer ist natürlich sowas besonders schön, finde ich. Ne? Mhm. Kannst du schon mal so ein bisschen sagen, was im Programm ist oder seid ihr wahrscheinlich noch an der Planung? Ne? Aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen auch Barcamp-mäßig geplant sein. Ne?
Ganz genau, wir machen es natürlich so ein bisschen abhängig von wer kommt und wer bietet auch was an und wer möchte auch live podcasten vor Ort. Natürlich wird das Thema Kochen, dadurch, dass Sven im Orga-Team ist und der Kulinarikast natürlich ein Thema sein. Es gibt aber halt auch weitere Partner, mit denen wir schon sprechen. Also wir haben jetzt Kontakt aufgenommen zu einem Tonstudio, was sie uns zur Verfügung stellen für Menschen, die halt gerne sagen, ach, ich würde mich mal mit dem Thema Jingle und Vorspann und Abspann, sage ich mal, nochmal mehr auseinandersetzen und braucht mal so eine richtig gute professionelle Aufnahme. Da können wir halt ein Tonstudio kostenfrei zur Verfügung stellen, wo man was produzieren kann. Und das ist ein Thema, was wir schon halt herausgeklustert haben. Man kann aber auch auf podstock.de unter How to Do seine eigenen Vorschläge einbringen und ja, wir wollen sie natürlich einarbeiten. Wie du sagst, Barcamp-Style, ganz klar.
Ja, also eine ziemlich offene Sache. Mit wie viel Teilnehmer rechnet ihr so?
Also wir haben Plätze reserviert für maximal 120 Leute. Das ist das Maximum, was wir praktisch fassen können. Rechnen aber so um eine gute Zahl bei plus minus 80. der Zeltplatz selber und ich greife jetzt so ein bisschen vor, wir wollen das Ganze nächstes Jahr nochmal machen. Mhm. Dieses Jahr praktisch zum Warmlaufen und nächstes Jahr dann die große Probe. Der Zeltplatz kann bis zu 1000 Leute fassen, mhm. sodass wir genügend Möglichkeiten hätten, nochmal zu wachsen.
Mhm. Ja, das klingt gut. Also ich werde dann im nächsten Jahr hoffentlich auch allerspätestens dabei sein. Also ich wäre gerne gekommen dieses Jahr. Ich habe nur leider für genau das Wochenende schon was anderes vor, was ich dann noch nicht mehr absagen konnte. Ich habe dann doch etwas zu spät davon erfahren. Aber ich hoffe ja, dass viele von den Hörern kommen. Ist das überhaupt geeignet für Podcast-Hörer oder mehr für Podcast-Macher? Oder wie ist dieses Verhältnis Hörer zu Machern?
Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie viele Hörer und wie viel Macher sich angemeldet haben, aber es ist durchaus halt für beide auch geeignet. Also wir bieten halt Möglichkeiten, dass Leute produzieren können, aber wir bieten natürlich auch, das ist das mit den Workshops und halt auch mit dem Barcamp-Charakter, vielleicht auch Leute, die dann danach, die klassisch jetzt erstmal noch Hörer sind und danach vielleicht selber sich mit dem Gedanken tragen, anzufangen zu podcasten. Mhm. Für die ist das natürlich ein guter, niederschwelliger Einstieg, glaube ich. Mhm. Einfach mit Leuten auch mal in Kontakt zu kommen, direkt vor Ort, live vor Ort, die sie bisher nur von den Ohren her kannten und da bieten wir natürlich eine unheimlich gute Kontaktfläche.
Ja, das finde ich auch so spannend an der Sache, dass man halt immer wieder auch bei den Podcastern mit den Leuten direkt in Kontakt kommt, weil die sich immer treffen auf der Republika und jetzt da. Das finde ich eigentlich auch wirklich ganz, ganz großartig. Das macht eigentlich den Charme von Podcasts aus, dass das Verhältnis zwischen Konsumenten und Machern verwischt. Dass die Konsumenten auch Macher sind und die Macher auch Konsumenten und so, das ist eigentlich genau das Richtige. Das ist so ein bisschen natürlich die Idee von Wikipedia. Ne? Der Autor ist Nutzer, der Nutzer ist ein Autor. Und natürlich glaube ich auch bei Coworking ist das vielleicht so. Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen ein bisschen. Das ist auf jeden Fall auch bei Hackerspace ist das die Idee. Und ich glaube, das ist auch überhaupt die Zukunft. Und deshalb ist das auch wichtig, dass man das dann auch beim Podcasten so macht. Und Podcasts bieten sich geradezu dazu an.
Da ist es ja, also wo du das Thema Coworking mit reinbringst, da ist es ja letztendlich auch entstanden, dass wir gesagt haben, wie ich vorhin schon sagte, es ist ein Abfallprodukt, ist das falsche Wort. Es ist ein Nebenprodukt der Coworking-Konferenz, dass wir dann gedacht haben, Mensch, Lass uns das doch mal angehen. Lass uns doch mal wirklich ein Camp machen, wo auch das Wort Camp nochmal anders als beim Barcamp eine Bedeutung bekommt. Auf der grünen Wiese auch zelten, auch draußen sein. Auch vielleicht diese klassische Lagerfeuerromantik, die man noch so ein bisschen von früher vor Augen hat. Lass uns doch einfach mal eine Location suchen, die das bietet und gleichzeitig auch mit WLAN und einem festen Gebäude und ähnliches uns die notwendige Infrastruktur bietet, genauso etwas machen zu können. Und da sind wir schnell fündig geworden und haben dann gesagt, okay, wenn die Grundbedingungen stimmen, dann werden wir auch mit unserer Planungskompetenz, die wir tagtäglich in so einem Coworking Space, wenn man es managt, halt auch beweisen muss, werden wir auch so ein Podcaster-Camp aufziehen können.
Und also die ganze Infrastruktur ist auch da.
Ja.
Und das ist ja immer ein bisschen schwierig.
Ist alles da, von Toiletten bis WLAN, ist ja, komplett gelegt.
Internet
ist ja, halt auch Internet Punkt. Ist da.
Ja.
Also wir setzen uns praktisch ins gemachte Nest, werden noch eine zusätzliche Mobilfunkleitung, also noch ein Backup-Netz, wie wir es momentan nennen, über LTE oder UMTS halt aufbauen. Aber es gibt grundsätzlich ein Zeltlager, WLAN, was wir nutzen können und auch ein Drahtlan.
Und das ist auch, die Anwendung ist auch ausreichend. Denn das ist immer so eine Sache auf dem Land. Ich kenne das ja. Ich meine, ich bin ja nun oft auf CCC-Camps gewesen. Jetzt im August wieder die ICMP, die Internationale Clubmate-Party in Münchsteinach. Und das ist, also WLAN auf dem Acker ist immer schwierig.
Also wir haben eine 6000er DSL-Leitung, die dort liegt. Das ist so das, was am Ortsrand noch machbar ist.
Mit Traffic Shaping kriegt er das hin, ja.
Ja, wir müssen uns ein bisschen absprechen. Aber wir haben ja, wie gesagt, noch die zweite UMTS LTE-Leitung, die da ist, wo wir praktisch dann ein bisschen ausweichen können. Es wird ein bisschen eng werden. Es ist halt nicht klassisch in der Stadt, aber Auch da hätten wir eine Möglichkeit, also dadurch, dass wir ja hier in Wolfsburg das Coworking Space haben, wer größere Upload-Sachen nicht live streamen muss, finden wir auch eine Möglichkeit, hierher schnell rüberzufahren und mal die Datenleitung hier zu beanspruchen oder halt andersrum.
Funkstrecke.
Ja, ist ein bisschen weit, sind irgendwie 10 Kilometer.
Ja.
Es ist doch ein bisschen weit.
In einem durch, ja.
Aber wie gesagt, wir arbeiten dran. Wir sind auch mit einigen Mobilfunkanbietern im Gespräch, ob wir die Leitungskapazitäten da vielleicht ein bisschen erhöhen können, aber haben noch keine Antworten. Wir gucken. Aber wir sind optimistisch.
Mhm, mhm. Ja, also man muss auch immer optimistisch sein, das ist ganz klar. Denn sonst geht das nicht. Aber das ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt. Denn wenn man hinterher kein Internet hat, da kommen ja wahrscheinlich Leute, die dann auch sagen wollen, ich will hier gleich podcasten. Oder jedenfalls Leute, die so angesteckt sind von der Podcast-Idee, dass sie das gleich tun wollen. Und wenn dann da nichts ist, ja, dann ist es schlecht. Ne?
Das ist machbar, das kriegen wir hin. Da soll uns nicht dran scheitern, dass jemand seine Podcast-Lust nicht direkt gleich ausleben kann vor Ort.
Ja, also ich denke, das wird natürlich auf jeden Fall ein Wunsch sein von vielen, denke ich. Also von daher, ja, also na, ich bin gespannt. Also das ist, klingt alles sehr spannend und ich denke, das wird auch schön.
Um deine Frage nochmal, warum Berlin oder nicht Berlin aufzugreifen. Wir haben halt einfach gesagt, wir gucken halt einfach, wo wir uns auskennen und wo wir einfach eine Struktur vorfinden. Und deswegen haben wir uns letztendlich für Wolfsburg bzw. Almke entschieden. Und wir gehen auch davon aus, der wirklich ein Interesse daran hat, zu dieser Veranstaltung zu kommen, da wird es nicht die Hürde sein, auch eine Station vorher in Wolfsburg auszusteigen, in dem ICE, der nach Berlin fährt.
Und wenn, dann so, wenn der ICE da hält.
Das ja, das war ein paar Mal.
Ich weiß, Problem. Ich habe schon mal in einem ICE gesessen, der nicht da gehalten hat. Also ich wollte zum Glück auch nicht nach Wolfsburg, aber es gab so ein bisschen, ich ja, habe das Feeling miterlebt.
Wir leben mit der Situation, aber mittlerweile halten sie ja und das ist wie gesagt, kein Problem auszusteigen und ja, zu uns zu kommen. Und ja, wie gesagt, wer es dieses Jahr nicht schafft, nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, Version 2 und spätestens dann hoffe ich, dass wir uns da sehen.
Mhm. Mhm. Wie seid ihr auf, du hast ja schon ein bisschen was von der Idee gesagt, aber es hat doch schon mal sowas so im Ansatz stattgefunden. Ne? Da gab es doch schon mal so ein Treffen.
Ja, es gab
auf der Wiese.
Es gab ein Treffen auf der Wiese. Da bin ich jetzt wieder die Fraktion vom Hörensagen.
Ach so.
Ich war da selber nicht bei. Es gab wohl in, ich glaube, Düsseldorf gab es ein Treffen auf den Rheinwiesen. Genau. Oder es war Duisburg. Ich bin mir nicht mehr so ganz
Düsseldorf. Sicher. Also ich habe das am Rande mitbekommen. Also viel, ich weiß Düsseldorf. Also sei denn, ich bin jetzt auch im Nacht. Dann bitte ich die Hörer sofort aufzuschreien und wir haben ja hier einen Chat und zu sagen, nein, war anders.
Genau, und da gab es schon dieses so ein erstes Hörergrillentreffen. Wie gesagt, ich war nicht live dabei, ich kenne es auch nur von Branko und Svens Geschichten. Und ja, da ist schon mal so die erste Idee hochgekommen, Mensch, so etwas zu machen. Und wenn ich es richtig weiß, ist ja, gibt es ja auch, oder macht Tim ja auch in regelmäßiger Hörertreffen und ähnliches in kleiner Form. Und wir haben dann gedacht, Mensch, das ist alles noch ausbaufähig, das ist alles auch noch steigerungsfähig und ja, dann ist so die Weiterentwicklung vom Hörergrillen oder der Rheinwiesenveranstaltung jetzt das Endprodukt Podstock.
Mhm.
Was ja, aber nach meinem Empfinden auch ja, noch Wachstums- und Veränderungspotenzial hat. Also das ist, glaube ich, auch das, was Sven, Branko und mich bei dem Thema auch ja, so begeistert. Wir wollen es halt auch mit den Hörern und mit den Podcastern gemeinsam ruhig auch weiterentwickeln. Wenn wir jetzt nach dem ersten Mal feststellen, Mensch, es gibt da noch Potenzial, noch mehr Workshops oder wir brauchen noch mehr Bühne oder mehr schallisolierte Räume fürs Aufnehmen. Gut, wir versuchen es.
Mhm. Wird denn das nächste dann auch wieder in Almke stattfinden?
Ja, also wir haben für 2015 auch schon den Platz reserviert.
Und den Termin auch schon?
Wir haben einen Korridor, aber
ach so, gut, okay, verstehe.
Wir haben einen Korridor, weil wir natürlich noch so ein bisschen gucken, wie auch die Ferien bundesweit sind. Das war halt so ein bisschen der Tipp, dass man versucht ja, natürlich ja, so diesen Schnittkegel, wo die meisten auch Sommerferien haben, irgendwie mitzunehmen.
Ja, obwohl ein Wochenendtreffen, da macht man es vielleicht besser außerhalb der Sommerferien. Ihr seid ja jetzt außerhalb der Sommerferien, außer in Bayern. Also Bayern ist das einzige Bundesland meines Wissens, wenn ich jetzt nicht wieder komplett irre, vielleicht gibt es noch eins, das dann auch Ferien hat, so spät im August.
Ja, ich weiß aber tatsächlich, muss ich passen, nicht den hundertprozentig genauen Termin. Aber ich meine, er liegt ungefähr so ähnlich. Mhm. Also auch späten Sommer 2015. Mhm. Kann auch, glaube ich, wieder August sein.
Ja, ja. Ja, also ich finde das eigentlich gut, wenn man gerade ein Wochenendtreffen gerade nicht in den Ferien macht, weil in den Ferien dann doch Leute dann vielleicht längerfristig weg sind und so. Ja, also wie gesagt, das klingt schon mal ganz gut. Ja, also und vielleicht jetzt nochmal zum Programm. Also das gibt dann so eine Mischung eben aus inhaltlichen Sachen und und technischen auch.
Ja, also es sollen Podcasts in Hülle und Fülle produziert werden, aber wir wollen natürlich auch anbieten, zu verschiedenen Themen vielleicht sich einfach auszutauschen, einen Workshop zu machen. Wir haben mit einem Musiker gesprochen, der auch Tontechniker ist, der vielleicht nochmal was über so grundlegende Sachen wie Richtcharakteristika Mikrofonen oder ähnliches halt sagen kann. Da wollen wir halt einfach gucken und wollen halt so ein bisschen selber was anbieten, aber natürlich soll es auch sehr davon leben, wie die Leute und die Podcaster und Hörer selber kommen vor Ort und welche Themen sie mitbringen oder welche Fragen sie auch komplett haben. Und ich denke, dass sich daraus auch einfach noch spannende Themen ergeben.
Ja, das denke ich mal. Also das klingt wirklich auch gut. Habt ihr denn schon ein paar Namen von Leuten, die dabei sein werden? Das ist ja auch immer gut, wenn sich jetzt jemand überlegt, oh, da will ich hin oder will ich nicht hin. Dann sind ja so Namen von Leuten, die man gerne wieder trifft.
Sven Menke ist, wie gesagt,
mal trifft.
Genau, Sven Menke ist da vom Kulinarikast. Ich bin ja eher der Podcaster-Neuling, deswegen bin ich immer bei den Namen noch nicht so firm. Ich weiß, dass Herr Mattis heißt der, glaube ich, auf Twitter. Kleinkariert oder grünkariert.
Mhm. Ah ja, grünkariert, ja.
Grünkariert gibt es, glaube ich, die kommen auf, wollten kommen und ich glaube, es gibt auch einen Kontakt zu den zur Hörersuppe. Aber,
Hörersuppe.
Oder Hörsuppe.
Hörsuppe, genau.
Hörsuppe. Aber da bin ich wirklich.
Das wäre ja gut. Also ich meine, Hörsuppe, das ist ja auch gerade. Da geht es ja gerade auch darum, so Meta, ich will jetzt nicht sagen die Meta-Ebene, weil das jetzt auch schon wieder bedeutungsgeschwängert ist, das hat einen anderen Bezug. Aber Hörsuppe macht eben Meta-Casts. Ne? Also man kann sich da informieren über die Podcasts, die demnächst kommen und so Podcast-Kalender und so. Und das wäre natürlich tatsächlich gut.
Ich glaube, Branko hat auf podstock.de alle aufgelistet, wo praktisch auch schon über Podstock berichtet worden ist, beziehungsweise wo es auch einen Kontakt gibt.
Aha, das ist gut.
Ich glaube, da wird man auf jeden Fall das fündig.
Ja, dann kann man direkt mal gucken, genau. Ja, das ist immer wichtig. Was kostet denn der Spaß? Ich meine, so campen, da will man, wenn man selber campt, ja immer wenig Geld ausgeben, weil man sagt, naja, ich campe ja selbst, kann ja nicht viel kosten. Aber auf der anderen Seite kommt ja immer die Infrastruktur dazu, was eigentlich immer sehr teuer ist. Also ich weiß das von den Chaos-Camps, dass man immer denkt, Mensch, warum sind die so teuer? Aber die ganze Infrastruktur kostet halt eine Menge Geld. Das fängt ja an bei den einfachen Dingen wie Abwasser und so bis hin zu eben Strom und WLAN und Internet und so. Ja, muss ja alles bezahlt werden. Wie sieht denn das bei euch dann aus?
Also wir haben eine Staffelung im Preis drin, also in der klassischen Early-Bird-Tarif und aber auch natürlich dann die Grundsatzfrage im Zelt oder im Steinhaus und die Preise variieren, glaube ich, zwischen was um die 50 bis 80 Euro über den Daumen. Hängt davon ab, wie gesagt, welches Paket man wählt. Mhm. Vielleicht zu den Kosten, ja, gebe ich dir recht, Infrastruktur ist natürlich auch der größte Kostentreiber. Wir haben es aber tatsächlich geplant, dass wir damit keinen Cent verdienen, weil das eigentlich eine Initiative, wie gesagt, von Branko, Sven und mir ist, dass wir gesagt haben, die tatsächlich entstehenden Kosten, die legen wir 1:1 auf die Teilnehmer um und so sind die Preise auch letztendlich entstanden. Also wenn wir da praktisch noch was hätten dran verdienen wollen oder können oder wie auch immer, wären es andere Preise geworden, sondern wir decken halt nur die tatsächlich entstehenden Kosten.
Wie ist das denn, wenn jetzt einer sagt, okay, ich wohne jetzt zufällig in, sagen wir mal, Braunschweig, ich würde mir das gerne mal anschauen, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, da zu übernachten und so, aber ich könnte ja mal einen Tag reinschneien. Geht das oder ist das eher nicht so?
Geht auch, ist auch irgendwie machbar, finden wir bestimmt letztendlich auch eine konstruktive Lösung. Ist jetzt erstmal im Ticketing so nicht vorgesehen, aber da gibt es auch garantiert eine Lösung. Also wir sind jetzt nicht die Dinge, die kategorisch das ausschließen. Weil die Preise sind halt gerechnet, wie gesagt, auf Unterkunft, Verpflegung und halt die Kosten für Infrastruktur und sonstige Sachen. Und dann muss man halt, wie gesagt, abziehen, dass er halt nur für Verpflegung ohne Übernachtung. Da habe ich jetzt noch nicht einen Preis, weil, wie gesagt, Preisgestaltung ist mehr so Brankos Part, was die Finanzen angeht. Aber da sehe ich momentan nicht das Problem drin, dass ich auch ein Tagesgast einfach nochmal vorbeikommen kann.
Ja, na, das wäre natürlich schön. Also ich denke, da gibt es sicherlich viele. Ich meine, Hannover ist ja auch nicht weit.
Nein.
Und in Hannover gibt es ja auch, da gibt es halt Nerds, da gibt es halt die Leitstelle 511, das ist praktisch der Hackerspace dort. Das ist natürlich alles, da gibt es auch, also xenim.de, mit dem wir hier unsere unsere Streamings machen, der Macher sitzt ja auch in Hannover und von daher denke ich, gibt es vielleicht auch tatsächlich Leute aus der Gegend, die einfach vorbeikommen, aber das sollte man nicht unterschätzen. Eigentlich ist die Lage ja sehr günstig, weil man ja wirklich so auf halbem Weg zwischen Westdeutschland und Berlin ist. Ne? Also ich finde das eigentlich gerade von der Lage her auch sehr, sehr praktisch.
Ja, es ist tatsächlich, wie gesagt, Hannover als großes Drehkreuz, eine gute Stunde mit dem ICE von Hannover, eine Stunde mit dem ICE nach Berlin. Das ist alles keine wirkliche Entfernung. Auch von, wer mit einem Auto anreisen will, liegt direkt an der A2 und dann 10 Minuten von der A2 runter ist man direkt schon in Almke. Also.
Ja, das denke ich ist wirklich insofern verlockend. Ja, ich habe diesen Podcast ja Podstock auf der Blümchenwiese genannt. Jetzt müssen wir natürlich aufklären, warum Blümchenwiese. Hast du eine Ahnung?
Wahrscheinlich, weil es auf dem grünen Acker ist.
Ja, hätte ich gesagt, auf dem Acker oder im Grünen.
Dann bin ich
auf der grünen Wiese, sagen ja viele.
Gut, dann
aber
bin
das
ich.
Blümchenwiese ist was Besonderes.
Flower Power und ja. Podstock.
Ja, fast. Also, Blümchenwiese, das habe ich ja auch zeitweise mit UE geschrieben, dann aber noch wieder mit Ü. Aber ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es dann doch hinterher mit UE. Blümchenwiese ist halt, das erinnert an eine Kampagne gegen den Hackerparagraf vor einigen Jahren. Da hat der CCC gesagt, das Internet wird wieder eine Blümchenwiese oder soll wieder eine Blümchenwiese werden. Und da tauchte das mit dem Blümchenwiese auf. Ich glaube aber, das Zitat ist sogar noch älter. Das weiß ich nicht genau, aber vielleicht weiß einer der Hörer, der kann, also der oder die kann es ja dann auch in die Shownotes schreiben. Ich habe versucht, das noch herauszufinden. Ich meine sogar, das mit der Blümchenwiese sei älter. Ich erinnere mich ganz dunkel an meine Anfangszeit so mit der Netzpolitik. Da gab es Ende der 90er Jahre ja diese Idee aus Nordrhein-Westfalen, deshalb passt es auch wieder zu Düsseldorf, dass man im Internet Seiten, damals ging es um Nazi-Seiten, vielleicht sperren könnte, wie später dann bei Zensursula. Aber wie gesagt, das gab es schon 99, da gab es irgendeinen Regierungsdirektor, der das vorangetrieben hat, Bissot oder so ähnlich hieß der. Und da gab es, glaube ich, schon das Konzept der Blümchenwiese. Ich weiß es aber nicht genau. Und da ist halt immer die Idee, ne, ist das Internet eine Blümchenwiese oder ist das gefährlich und so. Und ich finde, von daher passt das auch ganz gut zu Podstock. Also bei Woodstock denkt man immer mehr an Lehm und Schlamm und so. Aber Blümchenwiese ist irgendwie schöner und da ist auch wieder dieser politische Gedanke, dass eben hier Leute selber eben tätig werden. Damit gibt es halt Dezentralität und dann kann man halt nichts mehr in Anführungszeichen zensieren. Ja, wenn alle Leute sozusagen ihr Programm selber machen, dann ist hinterher, ja, dann kann man nicht mehr so top-down zensieren. Und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und deshalb eben Podcasts und deshalb eben auch Vernetzung von Podcastern. Also ich halte das wirklich für eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und vielleicht besteht ja hier die Möglichkeit, tatsächlich sich auch so zu vernetzen, dass es vielleicht dann tatsächlich mal so eine spezielle Podcast-Veranstaltung auch gibt, die dann auch Tradition gewinnt, weil das ja irgendwie fehlt. Also ich meine, Republika ist ja mehr so aus der kommt ja eigentlich aus der Blogger-Szene. Mhm. Und für Podcasts gibt es ja eigentlich noch gar nichts, was speziell auf Podcasts bezogen ist.
Das kann gerne so sein. Und wir wenn, wie gesagt, die Masse auch sagt, das ist unser jährliches Klassentreffen, ähnlich wie man bei der Republik ja immer sagt, da treffen sich einmal im Jahr zum digitalen Klassentreffen die Blogger und Netzmenschen, sag ich mal, zusammen. Kann das auch so sein oder kann sich das auch weiterentwickeln? Nicht davor sträuben oder sperren wir uns auch nicht. Was mir noch als beim Begriff Blümchenwiese als Metapher einfällt, ist natürlich auch, eine Blumenwiese hat ja auch immer eine Vielfalt. Zwischen großen und kleinen und unterschiedliche Farben. Und ich glaube, das spiegelt natürlich auch gerade die Podcast-Szene halt wieder, dass wir vom Gänseblümchen über die Butterblume, über den Klee ganz, ganz unterschiedliche Podcast und Themen und Formate und Ähnliches halt auch in Deutschland finden. Und genauso diese Vielfalt mal konzentriert an einem Ort wie auf einer Blumenwiese zu finden, das bietet halt Podstock.
Ja, genau. Also da ist schon was dran. Also diese Vielfalt auf jeden Fall. Und ich meine, bei der Vielfalt ist halt auch immer das Problem, dass es qualitativ ja auch eine Vielfalt gibt. Und das ist wiederum schlecht. Ich finde, das ist schon cool, wenn die Podcasts alle qualitativ hochwertig sind. Und das kann man natürlich hinbekommen, wenn man sich da auch austauscht. Denn es ist ja nicht so schwer, technisch gute Podcasts zu machen.
Also. Ja, vielleicht ist genau das auch die Idee der nächsten Jahre, auch gemeinsam auf so einer Jahrestagung oder man kann dem Kind ja unterschiedlichste Namen geben, sich genau über solche Fragestellungen halt auch zu committen oder halt auch Sachen zu finden, auf die man sich einigen kann oder Standards oder Ähnliches halt zu bringen. Finde ich auch eine spannende Diskussion. Was macht eigentlich, wie du sagst, qualitativ technisch auch ein guter Podcast aus oder was sagt die Szene auch oder der Hörer auch, was will der Hörer eigentlich auch?
Ja, das denke ich auch. Ihr müsstet die Leute von Auphonic vielleicht nochmal einladen. Das wäre vielleicht ganz gut.
Wir arbeiten für nächstes Jahr dran. Dies Jahr ist, glaube ich, ein bisschen kurzfristig. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, da können wir jetzt ja schon in die Planung einsteigen. Da wollen wir das Ganze natürlich größer machen und da haben wir schon Ideen von den Endgeräteproduzenten bis zum Zulieferer, bis halt auch Softwarehersteller, sag ich mal, oder Dienstleister wie Auphonic, die ruhig mit anzusprechen. Warum nicht? Also ich visioniere mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass Thomann einen Workshop macht oder Zoom jemand kommt oder alles denkbar. Wir gehen da wirklich oder werden dann möglichst viel ansprechen, anschreiben, anfragen, wer hat Lust und ähnliches.
Naja, gut, dann muss man aber wieder aufpassen. Also ich finde, also der größte Nachteil der Republika, wie sie sich entwickelt hat, ist, dass einfach zu viel Messe dabei ist. Und ich finde auch, dass das Schicke an dieser Blümchenwiesen-Idee ist eben, dass es einfach doch mehr was mit der Community zu tun hat, als jetzt gerade wieder mit solchen mit der Kommerzschiene. Und ich fände es schade, wenn dann hinterher auf so einem Podcaster-Camp sich dann wieder Leute tummeln, die halt tatsächlich kommerzielle Interessen haben. Also ich meine, Auphonic ist jetzt Community-nah. Die sind ja auch erst seit kurzem richtig ins Kommerz Ding eingestiegen. Deshalb haben sie jetzt auch ein Interesse, vielleicht da hinzukommen. Ich finde das auch, richtig, dass Auphonic, ich meine, anders geht es halt nicht, sich irgendwann auch mal was bezahlen lässt. Das ist ja eine andere Debatte. Aber wenn man jetzt von vornherein eben Leute anlocken will, die halt dann so tatsächlich ihr Zeugs verkaufen wollen, dann sehe ich, dann bin ich skeptisch, ob das aufgeht.
Das soll es auch gar nicht sein, weil wir, wenn, also das Gelände gibt es A nicht her und B ist das auch nicht die Intention, sag ich mal, wie du sagst, eine Messe da draus zu machen und irgendwie Verkaufsflächen und mit wandelnden Bauchläden werden dann Kopfhörer und SD-Karten verkauft.
Ja.
Nee, das wird es nicht. Sondern wirklich eher so unter dem Gedanken, dass wir gedacht haben, was kann man denn auch letztendlich an Support auch leisten? Also ich stelle mir gerade davor, es kommt ein Hörer, der hört seit einem Jahr unterschiedlichste Podcasts und entdeckt so für sich, ach, ich würde das auch gerne mal machen.
Mhm.
Und ist aber noch vollkommener Newbie. Und da fängt es an von, was für ein Mikrofon, was für eine Software.
Ja.
Wenn ich streame, wo lade ich das hoch? Kaufe ich mir einen Zoom oder einen Tascam-Recorder, wenn ich es mobil mache? Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Ich kann mir zwar ziemlich viel im Internet anlesen, was andere Podcaster empfehlen und was auch so Best Practice und Ähnliches angeht, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, auch zum Teil vor Ort, das selber zu erleben, das Handling und in einem Workshop vielleicht auch selber was auszuprobieren. Und dann kommen wir schon in so einen Bereich, wo man halt sagt, es wäre halt gut, irgendwie einen Lieferanten zu haben, der halt einfach auch mal was aufbauen kann, wo man so ein bisschen testen kann. Der wird natürlich nicht Riesenmargen da in irgendeiner Art und Weise verkaufen. Das muss ihm von vornherein klar sein. Aber ich glaube, das ist halt auch, und das ist der Charme, den ich da so schön dran finde, es ist auch eine unheimlich große Chance, Leute für das Thema zu sensibilisieren und vielleicht auch zu begeistern, dass wir noch mehr Vielfalt und noch größere Blumenwiesen bekommen am Ende.
Ja, das finde ich auch. Also das ist, sollte man auch. Also finde auch wirklich, das Podcasten, das sehen auch viele nicht so. Also es sind auf der einen Seite dann, man sieht ja, in der Podcast-Welt gibt es so eine Art Professionalisierung. Das ist halt immer mehr, ich meine, das sehe ich auch bei meinem eigenen Hörverhalten. Ich höre jetzt inzwischen vor allen Dingen Podcasts, die auch von öffentlich-rechtlichen Sendern produziert werden. Habe ich natürlich früher gar nicht gemacht, weil es das eben einfach nicht gab. Also 2003, 2004, als es losging. Ja, gut, Chaos Radio, das gab's, das war ja dann von öffentlich-rechtlichen und das gab es halt immer schon. Dann hat sich aber die ganze Sache verändert und jetzt sind ja vor allen Dingen professionelle Angebote auch da, weil praktisch die Rundfunksender gemerkt haben, dass es das Podcast das neue Medium ist und dieser Zeitrundfunk, der zeitgebundene Rundfunk eben, das eigentlich langsam ausgedient hat. Und da sieht man halt die Veränderung. Aber ich finde, was man eben vorantreiben sollte, ist halt tatsächlich diesen Jedermann-Aspekt, dass das jeder machen kann. Und ich meine, das Internet hat Platz. Es ist ja nicht so, dass es irgendwann voll ist. Und da kann halt wirklich noch jeder mögliche sein Angebot machen. Und das finde ich eigentlich, das sollte wirklich vorangetrieben werden. Ne? Also so wie man vielleicht in den 70er Jahren oder in den 80ern besser gesagt angefangen hat, so ne, Computer für jedermann, muss halt das jetzt oder dass halt jeder irgendwie ins Internet gehen konnte, muss es halt jetzt darum gehen, dass Podcasts für jedermann sind.
Ich finde auch spannend, ich habe letztens irgendwo einen Blogpost gelesen, warum auch es sehr viele Podcast-Hörer zum Beispiel in den Großstädten gibt, Berlin und ähnliches. Weil auch, und das finde ich auch spannend, mit Hörern zu diskutieren.
Ja.
Weil natürlich, wenn ich in der S-Bahn oder in der U-Bahn sitze, dann habe ich auch einfach meistens die Kopfhörer auf, um mich von der Außenwelt ein Stück weit abzuschotten.
Ja.
Und da habe ich auch einfach Zeit und brauche vielleicht der klassische Podcast oder hat der klassische Podcast-Hörer, der vom Land in die Stadt fährt zum Arbeiten, vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung an Inhalt, an Dauer, an Aufmachung, als jemand, der seinen Arbeitsweg viel länger ist und nicht. Also gibt's da Unterschiede.
Mhm.
Und das finde ich natürlich auch spannend, genau auf so einer Veranstaltung zu diskutieren. Brauchen wir, was die Zielgruppen angeht, vielleicht nochmal eine Veränderung in der Wahrnehmung der Angebote, die wir generieren, wenn wir Podcasts produzieren?
Ja. Ja, genau, da muss man unterschiedliche Angebote eigentlich, da gibt's, glaube ich, noch nicht genug Vielfalt. Da könnte man noch viel mehr machen. Weil was es ja zum Beispiel überhaupt noch nicht gibt, aber das liegt auch an der blöden rechtlichen Lage in Deutschland, was es in Deutschland noch nicht gibt, anderswo schon, ja, zum Beispiel Podcasts, die sich mit Musik auseinandersetzen. Also da gibt es halt ganz wenig, weil das rechtlich halt so schwierig ist. Aber ich meine, das muss es irgendwann auch geben. Und ja, da müsste man auch mal sprechen. Und dann natürlich bei der Studioausrüstung, darüber haben wir auch gesprochen, dass die Leute halt suchen, was könnten sie sich anschaffen. Aber was natürlich schön wäre, wäre auch, wenn halt es so Coworking-Studios gäbe. Es müsste ja nicht jeder Equipment anschaffen, sondern man könnte ja sich das auch teilen. Wie ist das eigentlich bei euch hier im Coworking Space? Habt ihr Equipment zum Podcasten?
Ja, wir haben Equipment zum Podcasten. Also wir haben diverse Zoom-Rekorder, also diverse Audio-Rekorder. Wir haben auch Headsets, die wir auch letztendlich verleihen, beziehungsweise wo wir Leute halt sagen, wenn ihr podcasten wollt und ihr die Technik noch nicht habt, könnt ihr es aber gerne bei uns machen und letztendlich nutzen. Also wir arbeiten mit einem Gymnasium hier zusammen, die auch so ein bisschen Podcast für sich als Thema auch in Schule entdeckt haben.
Mhm.
Und für die ist es natürlich unheimlich spannend, genau diese Infrastruktur auch zu nutzen.
Ja.
Also bei uns ist eine Podcast-Ausstattung und Ausrüstung genauso ein Bestandteil im Coworking Space wie Raspberry Pi, Arduino Boards und der 3D-Drucker.
Mhm. Ja. Ja, ich finde, das ist schon. Also ich meine, ein einfaches Aufnahmegerät hat ja eigentlich jeder schon mit seinem Smartphone. Aber wenn man richtig qualitativ hochwertiger sein will, braucht man halt schon, kostet es gleich viel Geld.
Ja.
Und da man nicht täglich podcasten ist, und selbst wenn man es täglich macht, könnte man es auch gemeinsam machen, aber einem nicht dauernd podcastet, kann man sich das ja wirklich teilen. Und dann kann man eben tatsächlich gleich sich eben hochwertige Technik zulegen, die dann eben von mehreren genutzt wird.
Also wir überlegen halt auch, dadurch, dass wir ja wie gesagt städtisch sind, auch in Zukunft ein Angebot mit der Musikschule zu machen. Also das Thema Podcast und vielleicht auch in dem Kontext nochmal neu zu denken. Also natürlich geht es in der Musikschule auch primär darum, ein Musikinstrument zu lernen, das ist ganz klar. Aber vielleicht verändert sich auch oder auch bei Jugendlichen verändert sich ja auch sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Und warum kommt nicht dann ähnlich wie Scratchen und Hip-Hop immer mehr Bedeutung gewonnen hat und das Zusammensamplen von Musik, vielleicht kommen wir auch irgendwann dazu, in ferner Zukunft mal einen Podcast-Workshop anzubieten oder eine Podcast-Klasse.
Das ist eine geniale Idee. Jetzt, das habe ich nämlich auch schon, ich habe ja vorhin gesagt, warum gibt es so wenige Musik-Podcasts? Da habe ich gesagt, ja, das sind diese Urheberrechtsgeschichten. Dann habe ich aber das nicht weiter ausgeführt, aber jetzt bringst du das genau auf diesen Punkt. Es gibt ja schon eine Möglichkeit, Musik-Podcasts zu machen, nämlich zum Beispiel mit Musik, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist.
Ne?
Da sind natürlich ganz andere Ansprüche. Da musst du natürlich, wenn du halt zum Beispiel Musik aufnehmen willst, klassische Musik, die jemand spielt, auf, sagen wir mal, eine Gitarre, klassische Gitarre oder auf dem Klavier oder dann vielleicht sogar mit mehreren Instrumenten, was weiß ich, Streichquartett oder sonst was, dann muss man natürlich dann wird es natürlich richtig teuer, weil du dann nicht einfach dein Zoom H4 da hinlegen kannst. Dann hört sich das nämlich am Ende ganz furchtbar an. Du musst nämlich schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben, um dann das gut einspielen zu können. Von daher denke ich, wäre das eine tolle Idee.
Aber genau, wenn ich aus, mein erster Gedanke jetzt war zum Beispiel, die ganzen Musikschulen haben ja auch unheimlich viele Musikschüler oder halt auch eine eigene Jazzband oder ähnliches, die ja auch Eigenkompositionen produzieren. Mhm. Und warum nicht das Ganze auch letztendlich nutzen, um das einer breiteren Hörermasse auch vielleicht über einen Podcast näher zu bringen?
Ja, ja. Genau, ich meine, das wäre ein guter Ansatz. Ja. Da kann man nämlich wirklich was machen. Und da hat man nämlich dann auch gleich Zuhörer und so. Also eigentlich eine super Idee. Dann vergehen die Sachen auch nicht. Denn sonst, wenn man so ein Streichquartett einmal vorspielt beim Elternabend der Jugendmusikschule, dann ist es vergessen. Das ist halt dann schön, wenn man sowas eben auch aufzeichnen kann und dann eben auch gleich irgendwie unter einer freien Lizenz zugänglich machen kann und so. Also wäre ganz super. Also da tun sich wirklich tolle Möglichkeiten auf. Also ich würde sagen, mach das mal mit der Musikschule.
Ja.
Das ist eine ganz tolle Idee. Das wäre auch richtig innovativ. Und meines Wissens, aber wie gesagt, es hören uns Leute zu, die mich korrigieren können. Für Links bin ich ja dankbar. Meines Wissens gibt es das überhaupt noch nicht. Also muss ich das mal vorstellen. Das gibt es, diese Idee des Podcasts noch gar nicht. Oh, das wäre eine tolle Marktwirkung. Ich höre auch gerne klassische Musik. Das wäre ja auch schön. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch das ein bisschen nahegebracht bekommt mit Erklärungen und so. Auch mit Links, dass man einfach auch hier den Wikipedia-Artikel zu dem Stück lesen kann und so. Ja, also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten.
Ich kenne, also wie gesagt, sonst die Hörer mögen auch mich korrigieren. Mir fällt auch kein klassisches Orchester ein, was irgendwie einen Podcast hat oder also London Philharmoniker oder so, dass die irgendwie was in die Richtung produzieren, ist mir bei den Kulturbetrieben auch nicht so bekannt.
Ja, es gibt ja, der Bayerische Rundfunk zum Beispiel macht Konzertmitschnitte, die man dann auch sogar zeitversetzt hören kann, die man abrufen kann über die
Mediatheken.
Auch zum Teil auf Langzeit. Also ich war zum Beispiel im letzten Winter in einem Konzert von Gabriela Montero, kann ich ja gleich mal verlinken. Hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung. Die spielt Klavier, ist eine Pianistin. Das ist aber noch nicht das Tolle. Das Tolle ist, im zweiten Teil ihres Konzerts, sie macht also im ersten Teil, ja auch eher kurz, ist so das Programm, was man halt als Pianist kennt. Da wird halt irgendwie ein schönes klassisches Stück oder auch zwei oder so zur Aufführung gebracht. Aber das Besondere ist, dass sie im zweiten Teil improvisiert. Sie lässt sich von Leuten halt eine Melodie vorpfeifen oder vorsummen oder irgendwie auch, wie auch immer. Und dann macht sie daraus was. Und man kann sogar zurufen, was sie daraus machen soll. Beziehungsweise sie sagt dann, ach ja, jetzt mal, also noch einen Vorschlag und da mache ich dann mal die gesamte Musikgeschichte. Also alle Stile hintereinander weg. Also auch mit Übergängen als ein Stück. Und dann hatte jemand, das war das letzte, jemand gesummt, dieses russische, das ist eigentlich schon kein Volkslied mehr, sondern so ein Schlager oder Evergreen, das ist halt nicht ganz so alt. Padmaskavskaja Vespera, also Abende bei Moskau. Und daraus hat sie dann auf dem Klavier die gesamte Musikgeschichte gemacht. Also angefangen, also die Melodie umgesetzt in Form von, also erst so Barock. Und dann bis zum Jazz am Ende. Das war letzter Klassik natürlich und Romantik und Jazz. Das war schon ziemlich eindrucksvoll. Vor allen Dingen bei so einer Schnulze. Also das war schon gut. Und das ist halt eine einmalige Sache. Also jedes Konzert ist einmalig. Und in der zweiten, also nach der Pause, hat der Bayerische Rundfunk mitgeschnitten. Die haben halt in der Pause aufgebaut, ihr Zeugs da. Das wurde halt mitgeschnitten, sogar eben auch mit, also mit einer Kamera. Und das gab es dann auch zum Download. Gibt es vielleicht immer noch. Also weiß nicht, irgendwann wird es weggenommen worden sein. Und das haben sie sogar, glaube ich, längerfristig auf ihren Seiten gehabt. Also in so einer, wir haben ja auch so ein Klassikprogramm und da kann man sich das dann runterladen. Gut, ne? Aber das ist natürlich jetzt so eine ganz so eine Hochkultursache und die ist auch nicht oft und so. Und aber man könnte ähnliche Dinge auch mit etwas weniger Aufwand privat machen. Und man braucht es auch, glaube ich, nicht mit Kamera. Also es geht ja vor allen Dingen um die Musik.
Ja, ich glaube, dass das Internet und wie du vorhin ja auch sagtest, die Herleitung zur Blümchenwiese, es gibt ja auch dieses Projekt Footworks und Fugen, wo praktisch klassische Musik die Fugen von Bach auf Breakdance treffen. Und vielleicht ist das genauso ein, wie vielleicht einige damals gedacht haben, was ist das für ein Kulturbruch, diese klassische Musik mit Breakdance zu koppeln. Vielleicht ist es genau ein Ergebnis des 21. Jahrhunderts, dass wir Podcasts und das einfache Produzieren auch mit Musik und mit Musikschulen oder auch mit vielleicht auch, weiß nicht, ob es kompatibel ist, aber ich spinne jetzt einfach mal mit Spielmannszügen oder Ähnliches einfach in den Kontakt bringen, dass Leute einfach das die Einfachheit des Produzierens und die hohe Erreichbarkeit des Mediums einfach nutzen, um auf ihre Art musikalisch, was ja auch Töne sind, wie unsere Sprache ja genauso ein Ton letztendlich ist, den Leuten näher zu bringen. Was liegt nicht näher als genau dieses Trägermedium zu nutzen?
Also einer unserer Hörer weist gerade darauf hin, dass es natürlich auf YouTube eine Menge Zeugs gibt. Klar. Kann man aber dazu sagen, das sind dann nicht richtig so podcastmäßig, sondern da gibt es halt, klar, wird alles Mögliche reingestellt, auch von Orchestern und so. Aber schön wäre es ja, wenn es halt tatsächlich sowas gibt, was dann über RSS-Feed mehr oder weniger regelmäßig dann den Hörer erreicht und dann eben auch so eine Community drum entsteht. Ich denke, einfach nur Sachen bei YouTube hochzuladen, macht es noch nicht aus.
Nee, das glaube ich auch. Also die Frage ist ja auch, gerade bei der Musikschule habe ich auch einen hohen Beteiligungsgrad darunter. Mhm. Also dadurch, dass Schüler halt, also sich verschiedene Jahrgänge und Musikinstrumente und Schüler und Entwicklungsgrade halt auch einfach in dem Podcast darstellen kann. Oder halt auch, ich frage mich auch, wie diese ganzen klassischen Schülerbands, ob die, eine Zeit lang war es ja in, kein Demo-Tape mehr zu machen, da hat man seine Sachen bei MySpace hochgeladen. Genau. Kann eventuell oder könnte, jetzt mal visionär geschwafelt, vielleicht auch Podcasts eine Möglichkeit sein, auf deren Musik und Ähnliches hinzuweisen. Also warum macht die Schülerband nicht einen regelmäßigen Podcast, sie stellen ihren neuen Song vor und garnieren das Ganze einfach mit Geschichten aus dem Proberaum oder ähnliches.
Ja, ja. Oder auch Infos, warum das so ist, wie es ist, was man sich dabei gedacht hat. Das kann man auch natürlich auch bei klassischer Musik machen, klar, dass man halt ein bisschen Hintergrundinformationen noch gibt. Also das Gleiche, das Verbinden so ein bisschen mit Sprechen. Also sprechen über Musik und dann die Musik auch machen. Und das, also ich würde ja gerne über Musik sprechen, nur dann muss ich halt immer Konserven nehmen. Also vielleicht will mich ja jemand engagieren. Also Leute spielen was und ich spreche oder so. Naja, also das ist halt, also ich finde, über Kultur sollte man sich immer unterhalten, weil einen das immer weiterbringt. Und da fehlt eben so ein bisschen die Musik. Also das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja. Also die meisten Podcasts aus der nicht professionellen Szene haben ja was mit sagen wir mal, Technik zu tun. Mhm. Und das sollte vielleicht anders werden. Und das fände ich.
Mehr Kunst und Kultur.
Mehr Kunst und Kultur, ja, genau. Der Podcast, ich meine, Kultur lebt davon, dass man drüber spricht. Technik auch, aber es ist dann, ich denke, bei der Kultur ist das noch wichtiger, beziehungsweise das ist eigentlich das Wesen von Kultur. Also von daher fände ich das schon wichtig. Und da gibt es sicherlich ganz tolle Möglichkeiten noch. Ja, Ich habe am Anfang vergessen zu fragen, wie das mit dir und Podcasten aussieht. Du hattest da irgendwas erwähnt, dass du jetzt nicht so der große Podcaster bist, sondern mehr der Coworker, aber dass du da auch irgendwie was machst.
Ja, also ich komme halt klassisch eher über das Coworking, über die Technikschiene. Also bin natürlich ein begeisterter Nerd und lese auch und höre auch selber sehr viele Podcasts. Wie du selber sagst, wahrscheinlich eher aus dem Technik- oder hauptsächlich auch aus dem Technikbereich. Wir machen selber ein Format, mit dem wir gerade noch so rumexperimentieren, was so noch ein Beta-Stadium hat, aber was noch ausbaufähig ist, das nennt sich Netköppe. Und zwar machen wir so eine Talkshow mit 6 Leuten zusammen über Google Hangouts on Air. Und streamen das Ganze dann, wie gesagt, über das Hangout und dann ist es ja auch danach als YouTube-Clip halt verfügbar. Und dieser Kreis von Leuten setzt sich halt aus einem Kulturblogger, eine Bloggerin aus Wolfsburg zusammen, ein Mitarbeiter der Bibliothek, einen Poetry-Slammer und auch Blogger und mir, die dann halt zu ganz unterschiedlichen Themen diskutieren. Gerade gestern hatten wir eine neue Folge aufgenommen, wo es um die Fragestellung ging, soziale Netzwerke und Schule und Facebook und Handy und Schule. Welche zwei Welten kommen denn da zueinander, beziehungsweise wenn das Handy ausgeschaltet sein muss oder vielleicht das Schulgelände gar nicht betritt, wo schwimmen denn da Grenzen? Also weil Schüler sind sowieso auch im Netz und das Handyverbot in der Schule wird das nicht regulieren können oder ja, und ähnliches. Und das war halt
Handyverbot in der Schule ist auch sowas von 80er, hätte ich beinahe gesagt.
Ja, aber es ist Realität und wir hatten gestern, wie gesagt, eine stellvertretende Rektorin einer Wolfsburger Schule da und eine Schülerin, die wir eingeladen haben und haben mit denen zusammen das diskutiert und es war sehr spannend auch, dass es eine Lehrerin gibt, die sagt, ja, ich bin selbstverständlich bei Google Plus oder Facebook und beschäftige mich mit auch dem Thema und finde es auch wichtig, aber ich weiß auch, was die Probleme global gesprochen in Schule heutzutage sind und warum wir Medienkompetenz und Wissensvermittlung noch nicht auf einem Stand haben, wie er vielleicht in einem solchen Know-how-Land wie Deutschland in irgendeiner Art und Weise sein müsste.
Richtig, ja, ja. Das ist ganz da, das ist ganz richtig. Da muss noch einiges kommen. Es ist ja inzwischen so, dass man sieht es ja schon am Handyverbot, dass die Schüler offensichtlich kompetenter sind als die Lehrer. Denn mein Handyverbot ist nicht zielführend irgendwo. Also wer sagt, hier sind keine Handys erlaubt in der Schule, der hat einfach nicht verstanden, also das Konzept Smartphone nicht verstanden, würde ich ganz einfach sagen.
Ich glaube aber, dass es auch so ein bisschen wie diese Bring-Your-Own-Device-Debatte in großen Unternehmen ist, wo auch viele sagen, na, vielleicht müssen wir nicht alle unsere Mitarbeiter mit einem Diensttelefon ausstatten. Ja. Vielleicht schwappt es dann auch irgendwie von der Wirtschaft in den Bildungssektor irgendwann rüber, dass man sagt, wir brauchen vielleicht nicht in der Klasse 20 Digitalkameras, die haben die Schüler sowieso in der Hosentasche mit sich. Und wie kann man das denn eigentlich dann letztendlich auch in den Unterricht integrieren? Ich glaube, das ist auch für Universitäten, die Lehrer ausbilden, die spannende Frage im 21. Jahrhundert. Ja. Wie stellen wir uns da auch konzeptionell auf?
Ja, leider wenig. Also ich habe das, bekomme das ja mit, wenn ich in der Lehrerausbildung tätig bin. Ich bin der Einzige, der seine Vorlesungen als Podcast anbietet und so. Das ist, macht irgendwie keiner und das sollte aber geschehen. Also die Studenten nehmen es immer dankbar auf, wenn ich das mache. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leistungen der Studierenden bei mir dank des Angebots besser sind als anderswo. Also ich denke, das soll man auch machen. Und es geht dann nicht nur darum, wer die besseren Leistungen bringt, sondern es ist einfach auch wichtig, dass man eben auch, dass eben auch die Studierenden entsprechend medienkompetenter werden, ne, indem sie halt solche Medien nutzen. Und also die Lehrenden und auch die Hochschulleitung ist weit davon entfernt, medienkompetent zu sein. Ich meine, man sieht, die schalten dann RSS-Feeds ab, ne, oder beziehungsweise nutzen das RSS-Plugin von dem System, was sie für ihre Webseiten nutzen, also Typo 3 bei uns, nicht. Und da fragt man sich, warum nutzen sie das nicht? Ja, weil sie nicht wissen, dass man das nutzen sollte und so. Naja, gut. Aber ist schon besser geworden. Sie stellen inzwischen auch Leute ein, die sich damit auskennen. Also ich bin da hoffnungsvoll.
Ja, und es ist natürlich, das hat die Rektorin ja auch nochmal gesagt, es ist natürlich ein kompletter Umbruch. Also die ganze Schulkultur ist ja gewachsen über die Schulbuchverlage. Dann wurden Unterrichtsfolien für Overhead-Projektoren angeboten. Mhm. Es geht natürlich sehr viel um diese rechte Frage und Copyright. Genau. Und das ganze System ist ja auch, da können wir noch so viele Smartboards in Schulen installieren, ja, aber deswegen haben die Lehrer trotzdem noch nicht alles auf PowerPoint oder Prezi oder ähnliches.
Ja. Na, da ist es eben wichtiger, dass die Schüler ihre Smartphones dabei haben und auch nutzen dürfen. Denn mir geht es zum Beispiel so, wenn ich irgendwo einen Vortrag höre, dann habe ich immer gerne mein Smartphone zur Hand, also weil es halt so ist, in Vorträgen, die ich höre, kommt immer was vor, was ich vielleicht jetzt gleich nicht richtig verstehe oder wo ich dann doch vielleicht nochmal vielleicht ein bisschen mehr wissen will und nicht immer gleich eine Frage stellen kann, weil der Vortragende vielleicht jetzt gerade nicht dazu aufgelegt ist, dauernd unterbrochen zu werden. Beziehungsweise ist auch nicht schön, wenn die gleiche Person ständig dazwischen funkt. Und da kann ich dann eben auf dem Smartphone mal nachgucken. Oder es wird irgendein Name genannt, also gerade in der Wissenschaft ist ja immer so die Tendenz zum Name-Dropping, dass man dann sagt, irgendwie, weiß ich nicht, Genstowitz hat das und das gesagt und dank der Folie steht dieser unaussprechliche Name dann auch vorne, dann kann ich den abtippen und kann sofort gucken, was hat er denn gesagt, was ist denn von dem online und so. Das ist einfach ein ganz anderer Zugang, also mir hilft das sehr. Und dann lerne ich sogar bei langweiligen und schlechten Vorträgen noch was, weil ich mich dann darauf konzentrieren kann, was ich da im Smartphone lese. Und deshalb denke ich, also Smartphone-Verbote in der Schule sind wirklich das Letzte. Also das darf es eigentlich gar nicht geben.
Leider aber noch ja, zu viel Realität.
Ja, es ist Realität, ich weiß. Also das ist schrecklich. Ja gut, aber wir arbeiten halt dran. Jetzt hier im Chat, der kommt jetzt auch Leben rein, da habe ich gerade diskutiert mit einem Hörer, Salz, hier so nebenbei. Das können wir dann auch mal hier jetzt akustisch tun. Nämlich die Frage, weil wir eben sagten, also YouTube hat ja was. Was ist eigentlich ein Podcast? Also wie kann man das definieren? YouTube hat ja auch Channels und so, aber das ist ja doch was anderes, ne?
Ja, also für mich, ich tue mich mit so einer hochwissenschaftlichen, fundierten Beschreibung, was ein Podcast ist, gerade schwer. Also das, was für mich ein Podcast ist, ich habe meinen Podcast-Player und das ist für mich auch gleichzeitig der Dienstleister. Also er holt mir die neuen Folgen runter, was über die Technologie halt gesteuert wird und es ist so ein bisschen die Verwaltung meiner Sachen, die ich gerne höre. Und Podcasts würde ich grob, wie gesagt, in Audio und Video teilen. Natürlich hat ein Videopodcast auch ein vergleichendes Element zu einem YouTube- oder Vimeo-Clip, aber es ist, glaube ich, noch was anderes. Also wenn ich jetzt die bekannten YouTuber, Mr. Tutorial oder ähnliches sehe und würde sagen, das sind für mich keine Videopodcaster. Das ist irgendwie noch etwas anderes, auch wenn ich es nicht ganz umschreiben kann. Im Gegensatz zum elektrischen Reporter von Sixtus zum Beispiel.
Genau. Also ich denke, ich meine, sicherlich kann man sich auch die YouTube-Sachen per RSS-Feed irgendwie bestellen. Aber das, was man ja normalerweise macht, also ich schließe jetzt von mir auf andere, das können ja andere anders machen. Also bei YouTube gehe ich halt hin und gucke, was ist denn da? Und dann schaue ich mal also. Während bei Podcasts, die fallen eben von sich aus in meinen, also über den RSS-Feed, das ist ja der technische Hintergrund, aber da ist eben die Regelmäßigkeit da und das kommt zu mir. Ja? Und dann habe ich das auf meinem mobilen Gerät und wenn ich halt Zeit habe oder gerade einen Podcast hören will, dann gucke ich mal, was ist denn jetzt da und dann höre ich das. Und da höre ich eben bestimmte Sachen wirklich regelmäßig und verpasst da auch nichts. Oder was heißt verpasst da auch nichts? Das hängt dann schon noch ein bisschen vom Thema ab. Gut, es gibt einzelne Podcasts, die ich auch, wo ich nichts verpassen will. Aber meistens, weil ich dann die Leute persönlich kenne und da nicht rauskommen will oder weil es halt irgendwas ist mit Fortsetzung. Aber ich gucke dann schon nach dem Thema. Aber es kommt sozusagen zu mir. Während bei YouTube, da gucke ich nach. Und
ja. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass jeder Podcast so einen gewissen redaktionellen Anteil hat. Man macht sich Gedanken über die nächste Sendung, vom Thema, vom Titel, mit wem man das Ganze auch machen will. Und es hat zwar auch einen gewissen Anteil von Spontanität, aber es hat auch einen Anteil von Planung. Mhm. Und bei YouTube, diese ganzen wir fallen auf die Fresse Videos und stellen das rein, das ist manchmal auch, ich will jetzt nicht sagen, YouTube besteht nur da draus, aber das ist nochmal eine andere Wertigkeit oder eine andere Kategorie, weil man einfach zum Teil auch alles dort reinsemmelt, was in irgendeiner Art und Weise jemanden erreichen soll. Und da habe ich das Gefühl, dass bei Podcasts doch noch so eine gewisse Qualitätsanspruch und eine gewisse andere Filterung herrscht als bei YouTube.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Denn ich habe zum Beispiel im letzten Semester, also im Wintersemester, habe ich zum Beispiel eine Vorlesung von mir auch tatsächlich als Podcast angeboten, als RSS-Feed, und da habe ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand reingesteckt. Während meine Vorlesung in diesem Semester, das Sommersemester ist so kurz und ich hatte dann auch, war dann auch nicht so motiviert, weil das halt umständlich ist mit dem Podcast, weil man da wirklich Aufwand machen muss. Aber natürlich, da ich die Sachen trotzdem an meine Studenten weitergegeben habe, habe ich das natürlich dann auch irgendwie bei YouTube und archive.org und so hochgeladen. Also man findet es im Netz, aber eben dann natürlich nicht aufbereitet. Und dann ist auch schwierig, die Reihenfolge dann richtig hintereinander zu kriegen. Das kommt ja auch dazu in diesem Channel bei YouTube. Man kann zwar auch nach Datum ordnen, aber ich habe zum Beispiel per Default kommt immer die Zahl der Zugriffe zuerst und dann kommt natürlich jetzt, wenn man sich anguckt, was ich so produziert habe, kommen natürlich die Vorlesungen nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem. Und selbst beim Datum kann es schief gehen, weil man dann vielleicht irgendwo noch was nachbearbeitet hat und so. Das ist dann schwierig. Also das ist ein Aspekt, den ich jetzt noch nicht gesehen habe. Also Regelmäßigkeit ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wie du sagtest, dass das Ganze redaktionell bearbeitet ist, muss nicht, aber ist meistens so. Dann, dass es eine feste Abfolge gibt. Das ist, glaube ich, das Besondere beim Podcast.
Und dass der Begriff von Flexibilität und Spontanität nochmal was anderes ist als Smartphone zücken und ein Foto schießen oder Smartphone zücken und die Kamera draufhalten.
Ja.
Das ist noch was anderes. Also ich kenne zumindest keinen Podcast, wo einfach jemand jetzt mal ins Mikrofon sabbelt und es geht dann einfach los und er bläst das raus in die Welt. Ich glaube, da erreicht er auch gerade diese Hörer, also Konsumenten-Produzenten-Bindung, wird er da nicht erreichen. Bei YouTube sich das anzugucken als Belustigungselement, ja, das kann ich niederschwellig machen, aber das ist was anderes.
Ja, das stimmt. Das ist ein Unterschied. Also Vor- und Nachbereitung ist schon auch größer beim Podcast. Also ich mache ja hier viel Nachbereitung. Dauert das auch immer so lange, bis die Podcasts da sind. Ich mach das nicht alleine, sondern ich habe da ja noch jemanden, der mir technisch hilft. Aber der hat dann auch viel zu tun, deshalb dauert das immer. Und Vorbereitung ist ja auch da. Bei diesem Podcast heute habe ich mich relativ wenig vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir natürlich ein paar Fragen überlegt, hier auch aufgeschrieben, was man da alles, so ein paar wenige Stichworte, damit nicht plötzlich wir einfach sagen, was können wir denn jetzt noch besprechen? Aber bei so richtig schwierigen Themen, also wie zum Beispiel der letzte über Jurisprudenz, da habe ich natürlich Texte vorher rausgesucht und auch über 2 Wochen ständig immer dran gedacht und wieder neue Texte und so gefunden und so. Das ist dann schon eine ganz andere Arbeitsweise, als wenn man mal eben schnell was aufnimmt und dann online stellt.
Na klar.
Also das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, die Vorbereitung. Ja, klar. Ja, wie sieht es denn mit eurer Vorbereitung aus für das Podstock Festival? Seid ihr knapp in der Zeit oder ist alles schon fertig?
Ich würde es mal sagen, auf einem guten Weg. Branko ist gerade im Urlaub, deswegen hängt so ein bisschen an uns anderen beiden. Mhm. Gesund dabei, gibt noch einiges zu tun, aber die Fäden im Hintergrund laufen halt. Also wir haben uns ein bisschen so die Aufgabenbereiche geteilt, wer sich so federführend um was kümmert. Und ich habe halt eher so den Logistik- und Location-Part, dass ich mich halt um Infrastrukturfragen, um Möglichkeiten vor Ort, wie sieht es aus mit Busverbindungen in die City rein und ähnliches. Mhm. Also solche Sachen halt alles organisiere, darstelle, aufbereite und ähnliches. Mhm. Und das klappt ganz gut. Also da bin ich noch in meinem Meilenstein-Plan. Mhm.
Und wie sieht's aus mit wie ist so der Pegelstand bei den Anmeldezahlen?
Wenn ich es richtig, wie gesagt, das war der Stand, bevor Branko in Urlaub gefahren ist, was jetzt auch schon, glaube ich, 2 Wochen oder 1,5 Wochen her ist. Ne, 2 müssten es schon bald sein. Waren es irgendwas bei Mitte 40, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Also ja, Halbzeit.
Das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja, das ist für die Halbzeit, also wie gesagt, ist ja noch ein Monat hin, also nicht, wenn der jetzt ausgestrahlt wird, dann ist es kurz davor. Da müssen die Leute spontan noch aufmachen. Aber ausgestrahlt habe ich gesagt, also wenn der online geht, dann ist dann werden es natürlich auch deutlich mehr schon sein, wahrscheinlich. Ja, aber kommt gut hin, also das wird voll, würde ich sagen.
Ja,
auch keine Angst zu haben.
Also wir machen es, also auch mit 40 machen wir es. Das soll nicht das Problem sein, dass wir jetzt da stehen und sagen, wir sagen es ab.
Mhm. Ja. Ja. Ja, gut. Ja. Ich hoffe, ihr kommuniziert frühzeitig, wie es im nächsten Jahr ist. Wann? Ja, damit ich mir das Datum frei halte. Das letzte Augustwochenende ist bei mir immer schlecht, aber gut, es wird. Wenn ich es jetzt bald weiß, kann ich auch anders organisieren.
Ich glaube, es ist definitiv nicht das letzte
Augustwochenende. Ja, selbst das, aber dann müsste ich es wirklich jetzt bald wissen.
Wir werden es raushauen, sobald wir es genau wissen.
Das wäre schön. Ja, also dann hier nochmal der Aufruf, wer noch nichts vorhat, was war jetzt unter das Datum?
29. bis 31. August.
Der soll nach Almke.
Almke.
Almke, genau. Almke bei Wolfsburg. Und bin ich gespannt. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Und dann wünsche ich euch viel Erfolg.
Danke, danke.
Ja, also, ja, dann auch bei den Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen und bis zum nächsten Mal.